betrachtet hat. Wir sind ja mitten im Jakobusbrief, wir lesen heute Jakobus 4. Vielleicht hat ja jemand auch wieder schon vorgelesen und weiß schon, was auf uns zukommt. Unsere Predigt heißt heute, so Gott will und wir leben. Es ist nämlich ein richtig spannendes Kapitel. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, oh, nicht schon wieder eine Predigt, wo ich sagen muss, du. Deswegen lade ich euch ein, lasst euch herausfordern. Da, wo Gott was in euch tun möchte, lasst euch korrigieren oder lasst euch herausfordern, auf Dinge zu schauen. Aber ansonsten lasst euch herausfordern, Gottes Herz dahinter zu sehen. Weil ich glaube, so oft sehen wir die Vorschriften, so oft sehen wir die Warnungen, so oft hören wir, tu dies und tu das. Aber das, was da drunter liegt, warum wir das tun sollen, das verlieren wir so oft aus dem Blick. Deswegen lasst euch einladen, ich versuche mit der Predigt da auch hinzukommen. Lasst uns das Herz Gottes hinter all diesen Mahnungen oder Herausforderungen einfach sehen. Dieses Kapitel kann man in drei Teile teilen. Ich dachte, ich lese euch heute mal nicht alles vor. Wir werden gleich noch ein gutes Stück lesen, aber den zweiten und den dritten Teil, dachte ich, fasse ich euch zusammen. Und zwar fange ich mit dem dritten Teil an. Der ist nämlich eigentlich genau der Teil, wo drin vorkommt, wenn der Herr will und wir leben. Das ist in Vers 15. Da steht, stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. In diesem Teil, Abschnitt, geht es um unsere Pläne. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr mal schon so Sprüche gehört wie, wenn ihr Gott zum Lachen bringen wollt, dann zählt ihm eure Pläne. Oder aber alles verlief nach Plan, nur der Plan war blöd. Darum ungefähr geht es in diesem Teilabschnitt. Dass Jakobus sagt, Freunde, ihr seid oft so selbstherrlich in euren Plänen und sagt, wir werden da und dahin gehen und da große Geschäfte machen und das ist unser Plan. Dabei wissen wir noch nicht mal, ob wir den nächsten Atemzug wirklich tun werden. Und er sagt, Freunde, passt auf, wie ihr unterwegs seid und wie ihr mit euch euren Plänen umgeht und wie ihr darüber redet. Vielmehr sagt lieber, so Gott will und wir leben, werden wir dieses oder jenes tun. Gott ist der größere Pläne hat. Wir haben es gerade gesungen. Gott, dein Plan ist größer. Und das ist so ein bisschen, lass uns das im Hinterkopf behalten. Lass uns das als so ein bisschen auch als Herzschlag für die anderen Dinge halten. Der zweite Teil, da geht es darum, andere nicht zu richten. Ihr werdet sehen, wie gut es im Anschluss kommt zu dem ersten Teil, über den wir gleich näher uns angucken wollen. Aber er sagt, Freunde, wenn ihr es selber nicht hinbekommt, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, dass ihr andere versucht zu richten? Wir allein sollen auf Gott und auf Gottes Gesetz hören und nicht einander richten. Und der erste Teil, das geht es darum, und das erlebe ich bei uns auch immer wieder gerne, also in meinem Leben, in dem, was ich tue, hier in der Gemeinde und auch in anderen Dingen, dass oft das Symptom nicht das eigentliche Problem ist. Kennt ihr das? Dass es irgendeinen Konflikt gibt, es gibt irgendeine Streitigkeit, es bricht irgendwas auf und ihr denkt, warum muss ich mich denn jetzt um so eine Kinderkacke kümmern? Aber ihr stellt fest, darum geht es eigentlich gar nicht. Das ist das, was irgendwie gerade das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber das, worum es eigentlich geht, liegt viel tiefer. Und da schauen wir jetzt rein, Jakobus 4, ich lese ab Vers 1 und ich lese aus Neues Leben. Und da steht, was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr ihn darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr auf falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Meint ihr, die Schrift sage umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist? Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Erkennt eure Schuld und weint darüber. Klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen, und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Harte Worte. Harte, klare Worte, die Jakobus da schreibt. Und wie immer gesagt, prüft das, was Gott heute euch da sagen möchte. Aber Jakobus ist da echt forsch. Er fängt damit an und sagt, hey, wo kommen eigentlich unsere Kriege, unsere Streitigkeiten, unsere Kämpfe her? In dieser Welt wollen wir, was andere haben. Wir sind neidisch auf das, was der andere hat. Das Gras scheint immer beim Nachbarn grüner zu sein als bei uns. Und das wollen wir auch. Und anstatt dafür was zu tun, dass unser Gras vielleicht grüner wird, ja, gießen und düngen und sich drum kümmern, ich bin jetzt nicht der große Gärtner, versuchen wir das irgendwie hinzubekommen, das zu kriegen, was der andere hat. Und wir sind neidisch. Oh, wir vergleichen uns so gern, denke, oh, was der hat, das hätte ich auch gerne. Und da geht es noch um, kann es noch so um so viel größere Sachen gehen. Ich dachte mir, ja, das sehe ich gerade in unserer Welt, auch auf politischer Ebene. Und Jakobus sagt, das ist aber nicht der Grund. Das ist nicht der eigentliche Auslöser für diese ganzen Streitigkeiten und Kriege, sondern was da drunter liegt, ist, dass ihr nicht das habt, was ihr eigentlich haben solltet. Das, was ihr eigentlich haben solltet, ist das, was Gott euch geben möchte. Das ist, was Gott für euch hat. Und er sagt, entweder habt ihr es nicht, weil ihr nicht drum bittet, weil ihr nicht zu Gott kommt und ihn fragt, oder aber ihr kommt auf falsche Weise, mit einer falschen Motivation. Und ich dachte so, wie wahr ist es, dass wir so oft nach dem suchen, was uns gefällt, was wir gut finden, was wir haben möchten, wovon wir glauben, dass es uns Freude und Bestätigung und Befriedigung gibt. Aber so oft vergessen wir zu fragen, Herr, was ist eigentlich das, was du für mich hast? Was möchtest du eigentlich, dass ich habe? Wir lesen so oft in der Bibel, dass Gott gerne gibt. Wir dürfen kommen und ihn um Dinge fragen. Sagt ja Jakobus, ihr habt es nicht, weil ihr es nicht drum gebeten habt. Gott sagt, wenn selbst ihr, die ihr Sünder seid, euren Kindern niemals einen Stein gebt, wenn sie um Brot fragen, wie viel mehr wird der himmlische Vater uns geben? Gott möchte uns gute Dinge geben. Gott möchte uns mit allem beschenken, was wir brauchen. Aber dein Wille geschehe, ist immer der bessere Weg. Ist immer das, was uns wirklich zu dem bringt, was unser Herz wirklich braucht. So oft suchen wir nach dem schnellen Fix. So oft denken wir, wenn ich jetzt das und das hätte, dann würde es mir gut gehen. Wenn ich dieses und jenes haben würde, besitzen würde, erleben würde, dann wäre mein Leben komplett. Dann würde es mir gut gehen, dann könnte ich auch wieder mehr Zeit mit Gott verbringen, dann wäre ich innerlich im Frieden, dann wäre alles toll. Und dann stellen wir fest, entweder wir kriegen es nicht oder wenn wir es haben, ist es nicht das, was wir brauchen. Viele von euch haben vielleicht schon Wetten abgeschlossen, weil mein Hund endlich mal das als Beispiel in die Predigt schafft. Es sind jetzt fast 3 Wochen. Heute kommt Hamish in die Predigt. Ich habe einen Welpen, er ist 11 Wochen alt und er denkt zu wissen, was er möchte, ist das, was er braucht. Welpen, wie wir auch, sind total drauf getrimmt, das zu tun, was uns sofortige Befriedigung und Bestärkung gibt. Ja? Leckerlis sind das, was immer hilft. Ja? Aber Hamish glaubt, Dinge zu brauchen, von denen ich weiß, dass es ihm nicht gut tun wird. Ja? Und so oft stehe ich über ihm und sage, ich versuche nur, dich zu beschützen. Ich versuche nur, darauf zu achten, dass es dir gut geht. Er liebt alles, was man in den Mund stecken kann. Er ist ein Kleinkind, er ist ein Baby. Wenn wir draußen sind, jeder Stein, jeder Kaugummi, jeder Zigarettenstummel, alles wird sich in den Mund gestopft. Und wenn Frauchen versucht, danach zu greifen, am besten noch versuchen, es zu schlucken. Und so oft versuche ich ihm klarzumachen, dass ihm das nicht gut tun wird. Und dass ich das tatsächlich besser weiß. Und am Freitag hat er einen Bonbon gefunden und gefressen. Das kann gut gehen. Das kann aber auch tierisch schlecht gehen. Alle es gibt so bestimmte Zuckerersatzstoffe, die in so ohne Zuckerprodukten drin sind, die giftig sein können. Und da kann so ein kleiner Bonbon einen Hund innerhalb einer Stunde töten. Heißt, ich hatte einen prima Nachmittag am Freitag, als ich die ganze Zeit versucht habe, mit Tierärzten zu telefonieren, um rauszufinden, ob mein Hund jetzt stirbt oder nicht. Und ich stand da und dachte so, Hund, ich weiß es tatsächlich manchmal besser. Nimm doch lieber ein Leckerli von mir, als den scheiß Bonbon zu fressen. Und ich dachte mir in dem Moment so, ach, ich glaube, ich habe wieder ein Stückchen mehr davon verstanden, wie es Gott oft mit uns geht. Ich glaube, Gott steht oft da und denkt so, Kinder, ich versuche euch doch nur zu beschützen. Ich weiß, was euch gut tut und was euch nicht gut tut. Kommt doch zu mir und sucht das, was ich für euch habe. Und er sagt uns ganz deutlich auch hier, und das liebe ich, den Vers, den überliest man so schnell, im Vers 8 steht nämlich, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. In anderen Übersetzungen heißt es, kommt zu Gott und Gott kommt zu euch. Es geht darum, seine Nähe zu suchen und wirklich zu gucken, was ist das, was ich von ihm kriegen soll. Melli hat erzählt, wir haben am Freitag gemalt und ich habe es jetzt gerade noch schnell versucht, mit Yasira hinzubekommen, dass ihr mein Bild sehen könnt, was ich gemalt habe. Ich wusste ja, dass wir malen wollen. Ich hatte schon einen Plan, was wir machen könnten. Ich weiß, ich musste zur Not ein bisschen das Licht ausstellen, was wir malen könnten. Ich bin nämlich nicht so talentiert und habe mir vorher schon rausgesucht, was ich vielleicht malen könnte. Und dann haben wir uns hingesetzt, wir haben gebetet und ich habe ein Bild bekommen, was ich auch nicht so oft bekomme. Und das habe ich versucht umzusetzen. Und für mich war so ganz deutlich dieses in der Dunkelheit zu knien und zu denken, boah, ich bete und ich bete und irgendwie scheint es nicht durchzukommen und der Himmel reißt auf und der Segen kommt wie so flüssige Lava über uns. Und auch so richtig, ich habe oft das Gefühl, wenn ich bete, dass es so über meinen Kopf strömt. Und es steht jetzt bei mir oben und ich gucke es die ganze Zeit an, weil es mich persönlich so berührt. Aber ich dachte, das ist so eigentlich genau das Bild, was für die Predigt heute gut ist, zu sagen, hey, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir ihn suchen, dann gießt er über uns aus. Güte und Gnade und Fülle und all das, was wir wirklich brauchen. Und wenn wir aufgefüllt sind davon, wenn es uns wirklich tief berührt, dann wird all dieser Neid und diese Streitigkeiten und Konflikte, die wir vielleicht auch mit anderen haben, immer weniger werden. Und Gott schenkt uns Gnade, um mit dem zurechtzukommen, was er in unser Leben reingibt. Ja, das Licht gerne wieder anmachen. Aber das berührt mich so sehr, dieses Gefühl von, hey, wir zu knien, vielleicht auch verzweifelt in der Dunkelheit zu sein und Gott reißt den Himmel auf und er möchte dir entgegenkommen, er möchte ausgießen über dir Gnade um Gnade um Gnade. Aber er sagt auch, Jakobus hier, hey, guckt, was in eurem Leben falsch läuft. Wir sind Sünder und wir sind immer wieder unter unseren eigenen Begierden gefangen. Aber wir müssen nicht, also wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Jesus lebt in dir und mir. Wir sind gerettet, wir leben noch in einer sündigen Welt, aber wir sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt, weil wir schon Himmelsbürger sind. Das haben wir in Jakobus 2 gelernt. Und diese Stelle, wo er dann sagt, wenn ihr Freunde der Welt seid, dann seid ihr Feinde Gottes. Das ist so ein richtig hartes Gegenüberstellen. Und dachte ich mir, was heißt es denn, Freund der Welt zu sein? Was macht uns denn darin so arg zum Feind Gottes, weil er möchte ja, dass wir mit Leuten unterwegs sind. Jesus ist gekommen und hat mit allen gegessen, die es braucht. Er hat sich hingesetzt und wusste, diese Person braucht Segen. Und wir versuchen immer mehr, uns darin zu schulen und uns darin aufzubauen, dass wir rausgehen können und zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden gehen und ihnen die gute Nachricht weiterzugeben. Heißt es, dass wir Freunde der Welt sind oder dass wir nicht Freunde der Welt sind? Also das scheint so ein Widerspruch zu sein. Und was ich so für mich rausgearbeitet habe, was ich so gedacht habe, was dahinter steht, ist, dass die Welt immer wieder sagt, verwirkliche dich selbst. Such, was dir gut tut. Versuch, du glücklich zu werden. All das, was du brauchst, mach es wahr für dich, ja? Und was dir nicht gut tut, was dich nicht sofort mit Freude erfüllt, das lass. Und so oft sind wir genau von dem geprägt. Aber das ist nicht das, was Jesus uns lehrt. Wenn wir in Markus 8 gucken, steht da ab Ab Vers 34 schreibt er, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündlichen Welt für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen. Jesus sagt, hey, es ist gut, dich selbst zu verlieren, weil ich in dir leben will, weil ich mich verherrlichen will in dir. Und ich glaube, die große Frage, die wir uns hier stellen müssen, mit dem ganzen Freund der Welt und Feind Gottes und so weiter ist, streben wir nach dem, was die Welt uns vorgibt, was uns die Welt sagt, dass es gut ist, dass wir es brauchen, dass es erstrebenswert ist? Oder wenden wir uns als erstes an Gott und fragen, Herr, was ist es, das du möchtest? Sterben wir uns selber, Jesus ist mein Leben, sterben mein Gewinn, wer mir nachfolgt, der gibt sich selber auf. Das klingt so hart, das klingt so krass an vielen Stellen. Eigentlich denken wir vielleicht, ja, das will ich eigentlich gar nicht, ich möchte schon ganz gerne ich selber bleiben und so. Aber es geht darum, dass Gott größer ist und dass Gott weiß, was er uns Gutes tun möchte. Und er sagt, hey, wer sich selber sucht, der verliert sich. Und wer mir nachfolgt, wer mich sucht, der wird Leben in Fülle haben. Und es kann für jeden von uns hier was ganz anderes bedeuten und vielleicht ist es auch etwas, woran du gerade gar nicht arbeitest, ja? Vielleicht ist es was, was irgendwie gerade in deinem Leben wenig Relevanz hat, aber lass uns immer wieder daran erinnert werden, dass Gott an uns und in uns leben möchte und dass wir für ihn leben. Wir suchen erst das Königreich, wir suchen erst den Willen Gottes. Dein Wille geschehe ist das Gebet, was uns wirklich weiterbringt. Als ich selber Kind auf einer Kinderfreizeit war, so vor 25, 30 Jahren, Mann, bin ich alt, da hat uns unsere Kinderleiterin einen Eindruck weitergegeben. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo wir selbst im Kindergottesdienst mit Prophetie und Eindrücken gearbeitet haben, aber es war so eins das erste Mal, dass jemand sozusagen groß in der Gruppe einen Eindruck weitergegeben hat, jedenfalls, dass ich mich erinnern kann. Also ich muss wirklich noch relativ klein gewesen sein. Und sie sagte, sie hatte den Eindruck, dass sie wie so eine große Halle gesehen hat. Und man konnte sich, also es war im Himmel, und man konnte sich alle Gaben und allen Segen sozusagen abholen. Und die Leute standen tierisch Schlange an den Kassen sozusagen und hatten dann ihre Wegen vollgeladen mit Segen und Gaben und alles, was sie von Gott haben wollten und waren jetzt nur darauf bedacht, damit rauszukommen, also durch den Kassenbereich. Und sie standen stundenlang an und es war ein großes Turbulent. Und rechts an der Seite war ein Schild zum Vater. Und da stand keiner. Und ein Kind ist da langgelaufen und ist reingekommen in den Thronsaal. Und da war einfach niemand sonst. Und dieses Kind ist auf den Schoß vom Vater geklettert und war einfach nur da in seiner Gegenwart. Und hat es genossen und hat sich auftanken lassen. Und wie sie fertig war und gegangen ist, hatte sie auf einmal selber einen Korb, wo alles drin ist, was sie brauchte. Und zwar hat sie sich das nicht selbst ausgesucht, sondern das war das, was Gott ihr geben wollte. Und dieses Bild und dieser Eindruck, der begleitet mich seitdem. Seit ich Kind bin, muss ich immer wieder daran denken. Wenn ich Gott um Dinge bitte, wenn ich nach ihm suche, muss ich immer wieder daran denken, versuche ich einfach nur das abzustauben, was ich irgendwie kriegen kann, was ich irgendwie cool finde an Gaben. Man kann ja auch sagen, boah, es ist ja eine Gabe Gottes. Ich suche ja nach Prophetie, ich will unbedingt Prophetie haben. Ist ja gut, wir sollen uns ja danach ausstrecken. Aber was ist meine Motivation dahinter? Mache ich das jetzt, um irgendwie cool zu sein? Oder ne, dass alle Leute denken, oh, ich gehe jetzt zu der und die hat immer ein Wort oder so? Oder suche ich eigentlich erst den Vater und frage ihn, was er für mich hat? Mein Lebensplan war immer, nach dem Abi irgendwo ein FSJ in einem christlichen Institut zu machen, ja, in so ein Glaubenshaus oder so, da meinen Ehemann kennenlernen, heiraten, Kinder kriegen, am besten gar keinen Job lernen, weil ich habe ja dann meine Kinder und dann entrückt werden. Ja, ich war schon relativ früh davon überzeugt, dass die Entrückung ziemlich schnell kommt. Ich warte noch. Aber in meiner Teenie-Phase habe ich immer mehr gelernt zu sagen, Herr, nicht was ich will soll geschehen, sondern was du willst. Und ich habe niemals, niemals, nie nicht damit gerechnet, Pastor zu werden. Mit 35 unverheiratet, ohne Kinder zu sein. und es wäre nicht der Weg gewesen, den ich mir ausgesucht hätte. Garantiert nicht. Ich hatte immer Angst davor, Theologie zu studieren. Ich dachte, oder ich habe schon früh gehört, der beste Weg, deinen Glauben zu verlieren, ist Theologie zu studieren. Und als ich aufgewachsen bin, war das mit Frauen und Ordination bei uns im Verband ja eh noch nicht so. Heißt, es wäre für mich zwischendurch, habe ich schon erzählt, so immer das Anti-Ding. So dieses garantiert werde ich niemals Pastor. Und hätte ich die Wahl und würde ich sozusagen mich selber verwirklichen, wie gesagt, hätte ich versucht, jung zu heiraten, früh Kinder zu kriegen, keinen Beruf zu wählen, zu Hause zu bleiben. Und es ist nicht schlecht, so eine, das hat Gott in mich reingelegt, ja, das Mütterliche, ich will immer gerne noch Kinder haben. Und ich glaube, das ist etwas, was er als Teil meines Wesens gezeugt hat, aber ihn zu suchen, zu sagen, Herr, was immer du möchtest, egal was du von mir möchtest, will ich Ja sagen. Und auch das war ein Weg. Ich habe ja lange Zeit Nein gesagt. Ich habe ja lange Zeit gesagt, nee, ich kann nicht Pastor werden, bis Gott mich wirklich, wie so ein bisschen wie Paulus, auf meinem Weg angehalten hat und lautstark zu mir gesagt hat, warum sagst du eigentlich die ganze Zeit Nein? Du hast doch gesagt, du sagst Ja. Da war ich echt ertappt und habe gesagt, okay, Herr, dein Wille geschehe. 2 Monate später saß ich an der theologischen Hochschule und habe mich ausbilden lassen. Und heute stehe ich hier und leite eine Gemeinde. Und manchmal denke ich mir, wie bin ich hierher gekommen? Aber an jeder Weggabelung, an jeder neuen Entscheidung, in jedem Moment, wo ich aufgeben wollte, ich wollte nach wenigen Monaten mein Vikariat abbrechen. Und immer habe ich gesagt, Herr, was ist dein Wille? Wo willst du, dass ich hingehe? Irgendwie bin ich hier gelandet, bei euch. Manchmal weiß ich immer noch nicht, was Gott eigentlich hier von mir möchte. Manchmal weiß ich nicht so richtig, was ich tue. Aber ich weiß, dass ich Gottes Willen suche. Und ich weiß, dass es gut ist. Und dass er Gutes tut. Und dass er mich gebraucht. Und das wünsche ich mir für jeden von uns. Dass wir immer wieder uns selber hinten anstellen können. Sagen, das wäre mein Plan gewesen. Aber Herr, was ist deiner? Weil wenn wir ihm nahe kommen, wenn wir ihn suchen, dann kommt er zu uns. Und dann gießt er aus Segen über Segen über Segen. Wie gesagt, es macht dann Sinn, wenn dann die Teile 2 und 3 kommen, ja, wo es darum geht, dass wir andere nicht richten und dass wir nicht so groß über unsere eigenen Pläne stolz sein sollen, sondern demütig sein sollen. Und deswegen auch der Titel der Predigt, so Gott will und wir leben, wenn wir dieses oder jenes tun. Und ich möchte dich gern herausfordern, zu gucken, was ist in deinem Leben, was Gott vielleicht gerade aufräumen möchte, wo er sagt, hey, wasch dir die Hände, du Zweifler. Was ist das, wo vielleicht du neu sagen möchtest, hier muss ich eigentlich mich selber aufgeben und hier muss ich vielleicht meine Begierden und meinen Wollen unter die Herrschaft Gottes stellen. Wo bist du vielleicht einfach schon lange so beschäftigt, dass du nicht mehr zur Ruhe gekommen bist, um wirklich Gott zu suchen? Wo musst du sagen, hey, eigentlich diese wirklich tiefe Begegnung mit Gott in der Stille, das habe ich schon lange nicht mehr erreicht. Und wo ist es, wo Gott dir vielleicht heute neu zeigen möchte, wo er dich gebrauchen möchte, was das ist, was er für dich hat. Wir wollen jetzt gleich nochmal eine Lobpreiszeit haben und ihr seid jederzeit willkommen, hier vorzukommen und für euch beten zu lassen. Ihr müsst nicht bis nach dem Gottesdienst warten, ihr dürft gerne während des Lobpreises kommen. Aber ich lade euch ein, betet kurz darüber, während die Band auf die Bühne kommt, dürft ihr einmal Gott fragen, sagen, was ist das, was du heute an mir tun möchtest? Möchtest du mir einfach nur zeigen, dass du mich liebst und dass du all diese Sachen sagst, weil du danach Sehnsucht hast, dass ich in deine Gegenwart komme? Oder ist es etwas, was du tun möchtest? Meistens hast du wahrscheinlich jetzt schon so ein dumpfes Gefühl in der Magengegend und weißt eigentlich, worum es geht und willst es nicht wahrhaben. Dann ist es das meistens, was Gott tun möchte. Ja? Also das ist meine Erfahrung, dass man eigentlich das schon weiß, dass es keine große Überraschung ist. Hab den Mut, das zu bringen und hab den Mut zu fragen, Herr, was ist es, was du geben möchtest? Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest und dass du uns das geben möchtest, was wir wirklich brauchen und nicht das, wovon wir überzeugt sind, dass wir es brauchen. Herr, wir suchen deine Gegenwart, wir suchen nach einer Berührung von dir, wir suchen danach, dass Segensströme über uns ausgegossen werden. Und wir bitten dich, dass du ausräumst, was in uns nicht von dir ist, dass du rausnimmst, was uns von dir trennt und dass du wirklich Raum greifst in uns. Herr, wir laden dich ein, komm du und wirk du unter uns und gib uns den Mut, die Dinge anzugucken, die du gerne ausräumen möchtest. Amen.